NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 13. August 1913. Der Todestag des Politikers August Bebel.
So ist selten jemand in die Haft verabschiedet worden.
Als ich ausstieg, standen sämtliche Schaffner an dem langen Personenzug vor ihren Wagen und salutierten, indem sie die Hand an die Mütze legten.
Erinnert sich August Bebel an seine Ankunft am Bahnhof Wermsdorf in Sachsen. Für viele einfache Leute ist er ein Idol.
Ein großer Teil der Passagiere in den Fenstern schwenkte Hüte und Mützen und rief mir Lebewohl zu. Ich war sehr gerührt über diese Zeichen der Sympathie.
Im Juli 1872 beginnt August Bebels zweijährige Festungshaft im Landesgefängnis, dem früheren Jagdschloss Hubertusburg. Dort ist auch Wilhelm Liebknecht inhaftiert. Die beiden Sozialdemokraten haben im Reichstag gegen die Kriegskredite für den Frankreich-Feldzug gestimmt. Bebel hat die Annexion Elsass-Lothringens gegeißelt. Das gilt als Hochverrat. Als Bebel seine Zelle bezogen hat, bricht er erst einmal zusammen. August Bebel ist 32. In den zurückliegenden Jahren hat er ununterbrochen gearbeitet. Er und seine Mitstreiter haben aus einer Idee, Freiheit für die Arbeiterklasse, eine Bewegung gemacht, die die politischen Verhältnisse im Land auf den Kopf stellen wird. Die aber auch eine Kraft fordert, die Bebel schon rein körperlich kaum aufzubieten hat.
Man denke sich an einen robusten Mann mit rötlichem Haar und energieträchtiger Nase. Das ist Bebel nicht.
Wundert sich eine Berliner Zeitung.
Er raucht nicht. Bebel zündet keine Zigarre an. Und er sollte Paläste anzünden?
1840 wird August Bebel in der Festung Deutz bei Köln am Rhein geboren, als Sohn eines preußischen Unteroffiziers, hinein in Armut, Krankheit und Hunger.
Einmal an Butterbrot tüchtig satt essen können,
wünscht er sich viele Jahre lang. Bebels Eltern sterben früh an Tuberkulose. Er selbst wird zeitlebens mit körperlichen Schwächen kämpfen. Nach einer Drechslerlehre geht er auf Wanderschaft mit Stationen in Frankfurt am Main, München, Salzburg und schließlich Leipzig. 1861 gründet sich dort der Gewerbliche Bildungsverein. Bebel mischt sofort mit, ist politisch aber noch völlig unbedarft.
Sozialismus und Kommunismus waren mir vollständig fremde Begriffe. Böhmische Dörfer.
Der Bildungsverein wird zur Keimzelle der deutschen Arbeiterbewegung.
Hier finden und treffen sich alle Gründer der Sozialdemokratie und auch viele Gewerkschafter.
Die Bonner Historikerin Anja Kruke.
In diesem Verein lernt er später Wilhelm Liebknecht kennen, mit dem er dann die Sozialdemokratische Deutsche Arbeiterpartei gründet. Und hier lernt er zu debattieren und politisch zu diskutieren.
Vom Gründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ADAV, Ferdinand Lassalle, hält sich Bebel fern. Dessen Arroganz und selbstherrlicher Führungsstil befremden ihn. Aber in der Abgrenzung zu Lassalle bekommt Bebels eigene politische Haltung Kontur. Entscheidend ist die Begegnung mit Liebknecht im Jahr 1865.
Donnerwetter! Von dem kann man was lernen.
Der Journalist Wilhelm Liebknecht hat im Londoner Exil engen Kontakt mit Karl Marx und Friedrich Engels gepflegt. An seiner Seite wird Bebel zum brennenden Sozialisten, überzeugt davon, dass der Kapitalismus an seinen eigenen Exzessen ersticken wird.
Der große Kladderadatsch wird kommen,
schreibt Bebel. Es sei nur eine Frage der Zeit. Und die Arbeiterklasse soll dem Kapitalismus den Todesstoß versetzen. 1869 gründen Bebel und Liebknecht in Eisenach die Sozialdemokratische Deutsche Arbeiterpartei. Basisdemokratisch, internationalistisch. Die große Konkurrentin des ADAV. Beide Lager befehden einander jahrelang und werden sich erst unter der staatlichen Verfolgung zur SPD vereinen. Für seinen Kampf nimmt Bebel insgesamt 58 Monate Gefängnis in Kauf, fast 5 Jahre Lebenszeit. Keineswegs vertane Jahre. Er liest Marx endlich in Gänze, verfasst eigene Schriften. Und immer bleibt er Drechslermeister, Funktionär, Abgeordneter und Wahlkämpfer. Einmal wird ihm das Reichstagsmandat in der Haft aberkannt. Es kommt zur Nachwahl und Bebel erhält mehr Stimmen als zuvor. Sein langer Arm nach draußen ist Julie Bebel, Tochter eines Arbeiters, seit 1866 seine Frau.
Meine liebe, gute Julie,
schreibt Bebel an seine Gattin, die seine Drechslerei weiterführt.
Die Rechnungen wirst du am besten per Stadtpost expedieren lassen. Sage allen Kunden, dass sie vor Mitte nächsten Monats nichts erhalten könnten. Wie ist denn das Naumburger Horn ausgefallen?
Dutzende solcher Briefe sind erhalten. Sie belegen, dass der erfolgreiche Geschäftsmann und Politiker August Bebel ohne seine Gattin Julie nicht vorstellbar ist.
Eine resolute und kluge Frau,
notiert die Polizei, die Bebels Geschäft, Tür- und Fenstergriffe aus feinstem Horn, misstrauisch überwacht. Julie identifiziert sich völlig mit den politischen Zielen ihres Mannes und erscheint geradezu als Inspiration für Bebels Hauptwerk, das er 1879 wieder einmal in Haft verfasst.
Die Frau und der Sozialismus
ist eine Reise in die sozialistische Zukunft, in der die Gesellschaft wirklich frei sein wird, in der Maschinen die Hausarbeit erledigen, Sonnenstrom aus Afrika die Stuben erleuchtet, jeder nur wenige Stunden am Tag arbeitet und Muße hat für Kunst und Geselligkeit. Das Buch trägt utopische Züge, aber in einem ist es klar: Die Arbeiter werden niemals frei sein, wenn es die Frau nicht ist.
Worunter ich verstehe,
schreibt Bebel,
dass die Frau dem Manne gegenüber nicht nur von Gesetzes wegen gleichsteht, sondern auch ökonomisch frei und unabhängig von ihm und in geistiger Ausbildung ihm möglichst ebenbürtig sei.
Dieses Buch war von Beginn an ein absoluter Bestseller,
sagt Anja Kruke, Leiterin des Archivs der Sozialen Demokratie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Die anfangs 180 Seiten starke Schrift wird heimlich in der Leipziger Genossenschaftsdruckerei hergestellt. Sie ist das erste Buch, das die Sozialdemokratie unter den Sozialistengesetzen herausbringt. Es wird natürlich sofort verboten.
Nach Frau Julie fragen
ist das Codewort, das Kaufinteressenten an der richtigen Stelle vorbringen müssen. Später wird Die Frau zum meistgelesenen Buch in den Arbeiterbibliotheken, noch vor dem Kommunistischen Manifest. Es macht seinen Autor zu einem wohlhabenden Mann und über Europas Grenzen hinaus bekannt.
Dieses Buch wurde aber nicht nur in Deutschland zu einem Bestseller, sondern international. Es wurde in über 20 Sprachen übersetzt und ist bis heute das meistverkaufte Buch in der gesamten sozialdemokratischen Geschichte.
Bismarcks Sozialistengesetze
gegen die gemeingefährlichen Umtriebe der Sozialdemokratie
können diese Geschichte nicht ausbremsen. Zwar werden 330 Vereine verboten, mehr als 1000 Publikationen beschlagnahmt, hunderte Sozialdemokraten zu Haft verurteilt oder ausgewiesen. Auch Bebel trifft es. Er muss Leipzig verlassen und hält sich häufig in der Schweiz auf, wo er eine Exilpresse aufbaut, die die Genossen zu Hause mit Lektüre versorgt. Die offiziell verbotene Parteizentrale führt seine Frau in Dresden.
Dadurch, dass ich seine Parteigeschäfte fortführen musste, wenn er so oft von zu Hause weg war,
schreibt Julie einmal an Friedrich Engels in London,
bin ich in den Geist der Bewegung eingedrungen und heute mit ganzer Seele dabei.
Doch die Sozialistengesetze rotten die roten Staatsfeinde nicht aus. Im Gegenteil. Die Repression erzeugt Märtyrerbiografien, die die Identität der Arbeiterpartei prägen und ihr großen Zulauf verschaffen. Bei den Wahlen dürfen Sozialisten aber weiter antreten. 1884 wächst die Reichstagsfraktion auf 24 Köpfe, August Bebel an der Spitze. Im Parlament ist er der unerschrockene große Gegenspieler des Reichskanzlers Otto von Bismarck. 1890, als die Sozialistengesetze auslaufen, muss auch der eiserne Kanzler gehen.
Dass der Fall Bismarcks und der Fall des Sozialistengesetzes zeitlich zusammentreffen und in engster Wechselbeziehung stehen, ist ein ganz besonderer Triumph für unsere Partei.
Bebel ist Marx-Anhänger, aber kein strammer Marxist. Das zeigt sich in der politischen Praxis, in der er die von Marx und Engels vorgegebene Linie der Fundamentalopposition verlässt und die Verärgerung der Chefideologen im englischen Exil in Kauf nimmt.
Es war kein leichtes Stück, sich mit den beiden Alten in London zu verständigen,
schreibt Bebel in seinen Erinnerungen.
Was bei uns kluge Berechnung und geschickte Taktik war, das sahen sie als Schwäche und unverantwortliche Nachgiebigkeit an. Schließlich war doch die Tatsache der Einigung die Hauptsache.
August Bebel kann im Reichstag den Größenwahn des Wilhelminismus zerpflücken, den Militarismus, die Kolonialpolitik und am nächsten Tag eine Politik der kleinsten Schritte machen, um die soziale Lage der Arbeiter zu verbessern, etwa bei der Gewerbeordnung, in der Alters- und Invalidenversicherung und im Arbeitsschutz.
Aber er war jemand, der immer auch genauso wie Marx daran geglaubt hat, dass man den Leuten eine Vision geben muss, eine Vorstellung von einer zukünftigen, besseren Gesellschaft, damit sie auch bereit sind, dafür zu kämpfen und sich überhaupt motivieren können, für etwas einzustehen und politisch sich zu engagieren.
Wie kein zweiter in der SPD verknüpft Bebel die Hoffnung auf die befreite Gesellschaft von morgen mit pragmatischer Politik von heute. Er ist ein großer Redner, charismatisch, oft unerbittlich und er zweifelt nie. Das macht den Parteivorsitzenden zum unangefochtenen Idol seiner Anhänger und trägt ihm den Ruf des Arbeiterkaisers ein. Unter Bebel wird die SPD bei den Wahlen 1912 mit fast 35% stärkste Kraft. Auch in der Sozialistischen Internationale sind die Deutschen ein Schwergewicht. Als sich in der SPD Risse breit machen zwischen radikalen Linken wie Rosa Luxemburg und dem reformgeneigten Flügel um Eduard Bernstein, hält Bebel die Partei zusammen, wenn es sein muss, mit verbaler Gewalt.
Wer nicht pariert, fliegt hinaus.
Er hat sich keinem Flügel bewusst zugeordnet, sondern stand im Grunde genommen darüber, hatte eine grundständig sozusagen marxische Sichtweise, die er allerdings immer mit pragmatischem Handeln zu kombinieren wusste.
1910 stirbt Julie Bebel. August treibt sich nun alleine für seine von Depressionen geplagte Tochter Friederike auf. An seinem 70. Geburtstag sagt er zu seinen Gästen:
Ich hoffe, den Tag noch zu erleben, an dem ich euch die Sturmfahnen der Revolution vorantragen werde.
Doch dazu wird es nicht kommen. August Bebel stirbt am 13. August 1913, heute vor 100 Jahren, in der Schweiz an Herzschwäche.
Des 73-jährigen unerwarteter Hinschied hat in der ganzen Welt größeres Aufsehen erregt als der eines gekrönten Hauptes,
meldet die Zürcher Wochenchronik. Im In- und Ausland werden zahllose Trauerfeiern abgehalten. In Zürich defilieren 50.000 Menschen an Bebels aufgebahrtem Leichnam vorbei. Der spätere Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen ist dabei.
Es gestaltet sich zu einer Demonstration von bis dahin nie gekannter Größe. Ich habe daran teilgenommen. So war noch kein Fürst begraben worden wie dieser Mann.
Bebel hinterlässt der Nachwelt eine straff geführte Organisation mit 1 Million zahlenden Mitgliedern. Die Lehr- und Wanderjahre der SPD sind vorbei, sagt die Bonner Historikerin Anja Kruke.
Sie ist von einer sozialen Bewegung zu einer Partei, zu einer Massenorganisation geworden, die sich eben deutlich unterscheidet von der Fluidität einer sozialen Bewegung. Sie hat noch Bewegungszüge, professionalisiert sich allerdings. Und sie hat sich auch, und das ist auch inhärent für soziale Bewegungen, von einer antiparlamentarischen zu einer parlamentarischen Bewegung entwickelt.
Willy Brandt, der vielleicht einzige in der SPD, der in August Bebels Fußstapfen passt, sagt einmal über ihn:
Die größte und materiell stärkste Arbeiterpartei Europas maßgeblich mitgeschaffen und mitgeprägt zu haben, das allein ist eine imponierende Leistung.
Wie oft trifft man heute noch draußen im Lande Freunde und Genossen, die mit Stolz erzählen: Ich habe noch August Bebel gesehen und gehört.
Ich sehe ihn noch vor mir mit seinem ausdrucksvollen Gesicht, diese weiße Locke im Haar, die ihm durchs Gesicht fiel.
Da packt mich der August Bebel von an der Brust und sagt zu mir: Mein lieber junger Genosse, für dich bin ich immer noch der Genosse August Bebel. Merke dir das mal.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an August Bebel, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.